This is Viva Con Agua.
Water is a human right. Das hier ist ein Podcast, aber nicht irgendein Podcast, sondern der Podcast von Viva Con Agua und der Welthungerhilfe. Es geht hier um Menschenrechte, auch um eine Petition. Wenn das für dich nach Kampf klingt, dann wollen wir dich inspirieren, denn für uns ist Wasser pure Lebensfreude. Vor 15 Jahren haben wir Viva Con Agua gegründet. Damals war die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser bei 1,2 Milliarden. Heute sind noch 580 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es scheint so, als wäre die Vision Wasser für alle keine Utopie. Gemeinsam mit meinem alten Schulkameraden und Edeljoker Michael Fritz werden wir in diesem Podcast mit mehreren Menschen darüber sprechen, warum auch sie davon überzeugt sind, dass eine nachhaltige, sozialere und gerechtere Welt keine Utopie ist. Schaltet ein. Alle zwei Wochen gibt es den Podcast hier auf diesem Kanal. Abwechselnd einmal im Gespräch zwischen Michael Fritz und mir und dann Gästen, die wir uns hier in unser Studio einladen werden. Seid dabei, schaltet ein, werdet Fördermitglied, be part of the family. Alle für Wasser, Wasser für alle. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu Water is a Human Right Podcast. Tatsächlich der allererste Podcast meinerseits. Sowas habe ich noch nie gemacht und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute eine wundervolle Gästin, Freundin und Kollegin am Start habe. Ich freue mich ganz dolle, Sarah, dass du heute da bist und mir hilfst und gemeinsam wir diese erste Folge bestreiten werden.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich überhaupt, dass du mich ausgekoren hast, dass wir das zusammen machen und bin auch geschmeichelt und hoffe, dass ich ehrenwürdig deine erste Gästin sein werde.
Ganz schön aufregend, so einen Podcast aufzunehmen zum allerersten Mal. Ich hatte eine riesengroße Liste mit all den Themen, die wir besprechen wollten. Wir sind bei weitem nicht zu allem gekommen und wir mussten sogar am Anfang eine eigentlich sehr interessante und bewegende Einleitung nochmal kürzen. Deswegen springen wir jetzt einfach mitten rein ins Gespräch. Und wer sich nochmal genauer informieren will über die Geschichte von Sarahs Eltern und ihrer Jugend, der guckt am besten das sehr, sehr inspirierende Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo und Sarah Nuru. Kann man im Internet finden bei 3 nach 9. Aber jetzt springen wir einfach rein ins Gespräch mit Sarah. Viel Spaß.
Viele sagen ja dann, ja, ach ja, Sarah Nuru, ja, kenne ich ja, Germany's Next Topmodel und so. Vielleicht ein bisschen Fluch und Segen, könnte ich mir vorstellen, auch von deiner Seite. Du hast viel darüber geredet, ja, auch der Stempel, den man dann irgendwie aufs Gesicht bekommt. Ah ja, Topmodel im Fernsehen und so weiter und so fort, die Bekanntheit, die damit einhergeht. Eigentlich war ja aber dann Germany's Next Topmodel erst so richtig der Anfang. Danach ging es ja erst so richtig los mit der wirklichen Topmodel-Karriere, kann man sagen. Also New York, London, auf der ganzen Welt, auf den Laufstegen unterwegs, Business Class hin und her und wirklich Topmodel-Life. Da bist du von heute auf morgen quasi reingestolpert, dein Freund hat sich angemeldet und plötzlich standest du als Gewinnerin fest und warst in der internationalen Topmodel-Welt unterwegs. Wie war das? Wie hat sich das angefühlt, so von heute auf morgen plötzlich Global Topmodel Business? Ist es so gewesen, wie ich das schildere, wie ich mir das vielleicht gerade so ein bisschen vorstelle? Oder wie war das?
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich muss immer selber so ein bisschen schmunzeln, wenn ich so zurück. Oder wenn ich das so höre, denke ich mir, oh Gott, echt, ist das mein Leben gewesen? Kann ich mir jetzt, wenn ich so im Büro sitze, gar nicht mehr vorstellen. Aber es war tatsächlich in erster Linie total aufregend. Wenn man sich vorstellen muss, bevor ich bei dieser Sendung teilgenommen habe, war ich noch nie wirklich im Ausland. Ich war mit meinen Eltern mal auf Kreta oder halt im Sommerurlaub mit der Familie, aber nie selbstständig irgendwie alleine verreist. Und plötzlich war ich in diesen 3 Monaten Sendung komplett selbstständig, auch emanzipiert quasi von meinen Geschwistern und von meiner Familie, weil ich plötzlich was erlebt habe. Und man ist plötzlich, also wirklich gefühlt über Nacht eine Person in der Öffentlichkeit. Das war für mich, glaube ich, das, einschneidendste. Also dieses ganze Jet-Set und hin und her, ist mit 19 komplett irgendwie geil. Und weißt du, alles umsonst und dann verdiene ich auch noch Geld. Also das ist natürlich erstmal aufregend, aber man zahlt natürlich auch einen Preis dafür. Und das ist eben die Anonymität. Die war plötzlich weg und das war, womit ich am meisten gehadert habe, dass mich plötzlich alle vermeintlich kannten oder ein vorgefertigtes Bild von mir hatten. Und das ist natürlich, kommend aus einer Casting-Sendung, natürlich komplett klischeebehaftet. Und das war nicht einfach. Auf der anderen Seite war ich immer total dankbar für die Chancen, die ich bekommen habe, dass ich überhaupt über den Tellerrand schauen durfte, dass ich so ein Jet-Set-Leben leben konnte, was die ersten 2-3 Jahre voll Spaß gemacht haben, aber sich dann irgendwann mal auch wiederholt haben. Also die Orte waren vielleicht andere, die Produktionen waren auch immer unterschiedlich, aber inhaltlich war das ja meistens das Gleiche. Man lebt viel aus dem Koffer, man ist immer alleine und im Endeffekt ist da nicht viel Tiefe vorhanden. Und irgendwann mal konnte ich eben damit nicht mehr so umgehen, weil ich gemerkt habe, wo ist der Sinn darin? Und gleichzeitig eben diesen Druck zu haben, dass dich jeder kennt. Das war nicht so einfach, ohne undankbar zu sein, sagen, oh, das arme Mädchen hat jetzt mitgemacht und jetzt gefällt sie plötzlich nicht, sondern mir war immer ganz klar, was für Privilegien ich habe, dass ich überhaupt das alles erleben darf. Aber es war natürlich schon eine krasse Lebensumstellung.
Das ist ja ganz interessant, weil eigentlich in unserer Gesellschaft, gerade in Zeiten von Instagram und jeder produziert sich selber und jeder versucht, Reichweite für sich persönlich zu generieren und sozusagen sich im besten Bild darzustellen, ja durchaus auch mit dieser Idee, wenn ich gesehen werde, wenn eine Öffentlichkeit mich wahrnimmt und so, das ist positiv, das ist etwas Gutes, das ist etwas Erstrebenswertes und so weiter. Und ich glaube aber vielen Leuten, die dann diesen Schritt tatsächlich gemacht haben, die berichten im Nachhinein eigentlich das Gegenteil, dass es eben eine totale Kehrseite hat und dass es eben nicht dieses Glück und diese Zufriedenheit mit sich bringt, wie man das vorher erwartet, wie so eine Illusion, der wir hinterherrennen, die sich dann nachher eigentlich entpuppt als Fake und als eine Täuschung.
Und ich muss dazu sagen, ich habe das ja auch noch mit befeuert. Ne? Also ich habe ja diese Illusion ja auch aufrecht gehalten, indem ich in Sendungen, Teil von Sendungen war. Jetzt nicht, ich meine nicht nur Germany's Next Topmodel, was natürlich an sich per se ja auch mit falschen Erwartungen und Projektionen spielt. Aber im Nachgang habe ich zum Beispiel bei Red so eine Sendung, ich weiß gar nicht, wie der Titel, Star, Lifestyle and More, ja.
Pro7 oder so war das,
ne? Pro7, genau, ja, also muss man sich mal geben. Stars, Lifestyle and More. Also da kriege ich schon Gänsehaut und ich denke, what the fuck? Aber, und dass man eben dann bei so Sendungen quasi mitmacht und suggeriert, dieses Highlife ist erstrebenswert. Ich erinnere mich an eine Situation, was für mich letztendlich auch eine ausschlaggebende Situation war, dass ich gesagt habe, so jetzt reicht's, ich kann das nicht mehr so mit mir vereinbaren, indem ich einfach in New York in so einem Eisladen, in so einem bekannten Eisladen, Serendipity, ein 1.000 $ Eisbecher gegessen habe und in die Kamera geguckt habe und wirklich mit Blattgold versehen und alles und suggeriert habe, boah, wenn du das essen kannst, dann hast du es geschafft. Das ist was, wonach du streben solltest. Aha. Und ich habe mich so geschämt in dem Moment und habe halt gemerkt, dass ich halt mit ein Teil dieses System, dieser falschen Projektion bin .
Hast du den gegessen eigentlich? Also das heißt, jetzt, wo die Kamera war aufgestellt, ihr seid da hingereist, das war ja klar, das muss jetzt gemacht werden und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Moment bist du aus der Nummer wahrscheinlich original nicht rausgekommen. Oder? Nee. Also du hattest dieses Teil in der Hand, du wusstest in dir drinne, dein Herz und dein alles und so dein Verständnis für dich selber und so weiter und so fort. Das hat alles sich da rebelliert. Aber in dem Moment musstest du dieses verdammte Eis essen, weil die Kamera war an und es gab keinen Ausweg.
Ja, man darf auch nicht, es hat ja gut geschmeckt, so ist es ja nicht. Ne? Eis ist ja nichts, das war ja lecker. Aber all das, was es symbolisiert hat, war halt einfach falsch. Und ich bin recht professionell und funktioniere, sobald die Kamera an ist. Und da ist natürlich Geld im Spiel, da ist ein ganzes Team, die sind da extra angereist, das ist eine Redaktion im Hintergrund und so. Natürlich bin ich da jetzt nicht die Göre, die sagt, nee, das mache ich nicht, weil ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Aber das Witzige ist, man kann das noch nachgucken. Ich glaube, es gibt es auf YouTube oder so, ich weiß nicht. Aber man merkt schon, dass ich, glaube ich, eine gewisse Anti-Haltung, das habe ich auch offen gesagt, ja, ich weiß gar nicht, das war 100 schon wirklich lange her, bestimmt 10 Jahre her, aber natürlich in dem Moment habe ich das gegessen, aber habe für mich selber einfach diesen innerlichen Kampf gehabt, gesagt, was machst du da eigentlich, das ist das, was die Leute von dir sehen, willst du das? Und letztendlich muss man dann auch die Cojones haben und dazu, also das dann eben, wenn es mich schon so ankotzt, dann muss ich auch, dann muss ich es einfach lassen. Also ich kann nicht das eine machen, aber das andere, also letztendlich habe ich mich danach, war für mich der Moment klar, okay, ich möchte das nicht mehr. Einfach auch, weil, dazu muss ich vielleicht erwähnen, damit man versteht, weil ich hatte dieses Bewusstsein nicht, weil ich, okay, ich wurde schon gut erzogen, aber nicht, weil ich die Weisheit mit 19, 21 oder so hatte, sondern ich bin zeitgleich zu meinem Sieg ja immer wieder nach Äthiopien gereist, weil ich als Botschafterin einer Hilfsorganisation namens Menschen für Menschen relativ zeitgleich nach meinem Sieg angefangen habe, mich sozial zu engagieren und bin immer wieder im Auftrag der Organisation nach Äthiopien gereist. Und diesen Kontrast, das war diese zwei Welten, immer wieder nach Äthiopien zu reisen, mit Menschen konfrontiert zu werden, die wirklich, damit meine ich wirklich am Existenzminimum leben, das kennst du, dass du bist ja immer, du warst ja auch oft genug in Äthiopien, das ist ja das, was ihr mit Viva Con Agua ja schafft, eine Awareness zu schaffen, breites Publikum mit dem Thema, das Thema näher zu bringen und das, wenn du damit erstmal konfrontiert worden bist und das mit eigenen Augen gesehen hast, kannst du nicht so tun, als hättest du es nicht erlebt. Und kannst du nicht so tun, als hättest du es nicht gesehen. Und das war immer im Hinterkopf. Ich konnte nicht nach Äthiopien reisen oder Fundraising betreiben für die Organisation, aber gleichzeitig einen Eisbecher essen, das $1,000 kostet. Also das war ja Widerspruch ohne Ende. Und das hat mich innerlich zerfressen, weil ich mir gedacht habe, ey, was machst du da eigentlich?
Also fiese Moment, wo das Innen irgendwie Nein, Nein, Nein sagt, aber irgendwie man außen in sowas festgefangen ist, was einen da trotzdem was anderes machen lässt. Durch diese Diskrepanz zwischen den beiden Ebenen da, das ist, glaube ich, etwas, was einen unglücklich macht, auch wenn man das langfristig aufrechterhalten muss. Aber ja, du sagst es, Äthiopien war auch für mich, war ja für uns nach diesem ersten Projekt, das wir gemacht haben auf Kuba, damals dann das erste Projekt auf dem afrikanischen Kontinent und für mich auch die erste, also ich war mal ganz früher, als ich klein war oder so, war ich mal in Ägypten oder so, aber das war für mich so die erste, ja, echte Erfahrung, was das eigentlich wirklich heißt, wie die Lebensrealität ist jetzt in Äthiopien ganz konkret und so. Und das ist ja wirklich so, also ich meine, wir reden immer, dieser Begriff der dritten Welt, den wir auch gar nicht so gerne verwenden und der irgendwie so, der ein falsches Bild suggeriert, aber so fühlt sich das ja fast ein bisschen an wie ein anderer Planet oder so oder mindestens wie einfach eine komplett andere Zeit, ne? Wenn man von hier dann aus unserer Gesellschaft, wo alles ist, alles im Überfluss und die Technik und der Wohlstand und die First World Problems und so weiter und dann ist man da in Äthiopien und das war auch für mich im Moment, der mir einfach völlig nochmal neu auch die Augen geöffnet hat, zu sehen, wie einfach, ja, wie anders, jeder, der es noch nicht gesehen hat, es ist schwierig, das irgendwie auch zu vermitteln. Und wenn man so darüber erzählt, merkt man sofort, ja, das sind immer so die Klischeebilder, die man auch so, ja, und dann gehen die Frauen zum Brunnen und das ist alles so. Wie kann man das überhaupt richtig vermitteln? Das ist total schwer. Ich glaube, man muss es auch mit eigenen Augen gesehen haben oder sowas, um es ein bisschen besser, ja, zu verstehen. Aber es ist wirklich eine andere Realität, die wir in unserer Gesellschaft einfach sehr, sehr schwer nachvollziehen können.
Ja, und ich muss auch sagen, ich finde gar nicht, dass es sowas, weil ich finde, dass ich, man denkt immer, ja, es ist so, die sind so arm und es, deswegen ist es so eine andere Realität und deswegen kommt man so schwer damit klar, das zu sehen und mit den eigenen Privilegien konfrontiert zu werden. Aber ich fand auch, was mich immer so erstaunt hat, war, wie glücklich die Menschen sind. Und die wirklich für mein, die aus dem Westen kommt, die im Überfluss lebt, dann das Gefühl hat, oh mein, die Armen, die müssen doch so unglücklich sein und plötzlich feststellt, ist überhaupt nicht so. Die haben zwar nichts, ja, vermeintlich nichts, weil wir definieren Wert mit Status und mit Gegenständen, aber die Menschen waren, ich hab noch nie so Menschen, die so innerlich zufrieden waren, gesehen. Und das hat mich immer so, mit jeder Reise hat mich das echt immer mitgenommen, weil ich gemerkt habe, was ist dein Problem? Warum bist du so unglücklich? Die Menschen, die vermeintlich so wenig haben, sind die mit sich im Inneren im Reinen sind, die genügsam sind. Ich habe das Gefühl, dass man immer so, dass wir eigentlich das Problem sind, dass wir eigentlich in diesem Überfluss leben und dass uns und diesem falschen Verständnis und was eigentlich richtig und falsch ist, dass wir eigentlich so viel mehr von den Menschen lernen können. Weil ich erinnere mich an eine Situation, da haben wir einen Modellfarmer, das sind Bauern, die in ein Programm integriert sind, wo sie dann schon verbessertes Saatgut bekommen, zum Beispiel, wenn es um Landwirtschaft geht. Und da haben wir einen Besuch, der hatte einen Garten mit Mais und mit Karotten und rote Beete, also verschiedene Sachen angebaut. Und ich weiß, wie ich, mittlerweile war ich schon seit 5 Jahren dabei und war so richtig, oh wow, Urban Gardening, ja, fand es so richtig cool und habe richtig gemerkt, so diesen, wie bescheuert ich eigentlich bin im Sinne von, oder auch was für einen innerlichen Drang man als Stadtkind, dieses Verlangen zurück zum Ursprung. Und ich habe die so beneidet um ihren Garten, dass sie sich selbst verpflegen können und all das. Und dann habe ich mir gedacht, ist interessant, weil wir kommen aus dem Westen mit Organisationen und wir versuchen den Menschen vor Ort was aufzusetzen, damit sie sich globalisieren, digitalisieren, damit sie sich einen Fortschritt haben, damit sie irgendwann mal an einem Punkt sind, wo wir jetzt sind und wir im Westen streben doch so danach eigentlich zurück zum Ursprung, zurück zu entschleunigen. Und da habe ich mir gefragt, ist das so richtig, dass wir meinen, den Ländern, man sagt ja nicht mehr, du hast ja schon gesagt, nicht mehr das dritte Welt, sondern die Länder des globalen Südens, um das politisch korrekt zu sagen.
Genau, ja.
Dass man den, man darf den gar nicht, also ich finde, man darf den das überhaupt nicht so aufstürben oder versuchen, sie dahin zu entwickeln, dass sie so sind wie wir hier, weil ich glaube, dass wir vieles falsch gemacht haben.
Und das sagen ja auch, es ist ja mittlerweile nicht nur so ein Gefühl oder so, es sind ja auch Statistiken und so, ne, wo man sagt, ja, in unserer, also wie die Depressionszahlen sich entwickeln und wie einfach Leute in diesen Industriegesellschaften einfach auch immer mehr und mehr eben auch unglücklich werden, weil neben der Illusion, die wir vorher hatten, sozusagen Fame makes you happy, gibt es ja auch die Idee, ein neues Auto macht dich happy und ein Auto und ein gutes Haus macht dich happy und eben sozialer Status und so macht dich happy und alles drum und dran, wo eben viele Sachen sich ja, also vielen Ebenen sich das alles herausstellt als eine Lüge. Und die Werbung hat uns irgendwas verkauft und hat gesagt, wenn du dieses Outfit trägst, dann bist du glücklich und dann hast du das Outfit, stellst fest, ah Mist, mir geht es eigentlich genauso wie vorher. Das hat ungefähr eine Stunde gehalten und danach ist es wieder weg und so. Also dieses so ein bisschen dieses falsche Götzen hinterherrennen und das ist ja wirklich ein strukturelles Problem eigentlich in unseren Industriegesellschaften. Ich finde trotzdem immer so, also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig trotzdem zu sagen, also das geht ja vielen so, ne? Wenn die dann zum ersten Mal mit auf so einer Projektreise in Äthiopien sind, dann kommen die zurück und ach, und das war so toll, die waren alle so glücklich.
Ja, also Leute, die auch zum ersten Mal da waren oder so, wo ich immer so ein bisschen auch so, auch ein bisschen vorsichtig, das so über zu romantisieren im ersten Moment oder so, ne? Das ist, glaube ich, damit will ich nicht sagen, dass das falsch ist, was du sagst, sondern aber trotzdem, natürlich trotzdem auch zu sehen, wie schwer das Leben auch sein kann, wie schwierig es ist, wenn jemand krank ist, die Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort, viele Sachen, natürlich grundlegende Themen, sauberes Trinkwasser und so weiter. Das heißt, das ist natürlich auch ein hartes Leben. Ich finde, das muss man auch immer sagen. Und gleichzeitig gebe ich dir total recht, dass, naja, so ein paar menschliche Kernwerte oder so, ne? Also dieses Community-Ding. Du hast vorhin gesagt, das Leben findet auf der Straße statt. Es gibt das afrikanische Sprichwort, it takes a village to raise a child oder so, ja? Also dieses ganze, dieses Verbundensein,
nachbarschaftliche
Barriere. Genau, richtig. Und auch natürlich die Verbindung zur Natur, ja, dieses direkte mit der Natur arbeiten, was wir ja auch, was uns auch abhanden kommt. Das sind, glaube ich, auch Zutaten, was du gesagt hast, die eben auch innerlich, ja, irgendwie Glück und Zufriedenheit dann auch mit sich bringen. Also ich finde es immer so ein bisschen dann trotzdem noch so ein zweischneidiges Schwert, weil ja,
auch das stimmt.
So. Ja.
Das stimmt, das hast du vollkommen recht. Und was ich aber damit meine, das, was ich gesagt habe, war die Perspektive, das war die Perspektive meiner ersten anfänglichen Reisen, wo ich eben konfrontiert worden bin mit meinen verzerrten Klischeebildern von Afrika. Die habe ich ja auch, nur weil ich von daher komme, bin ich ja nicht gewieft davon, sondern ich habe dann auch, ich habe viele Reisen gebraucht, um zu sehen, dass die kleinen Fortschritte, dass es eben nicht sofort das große Ganze sein muss, sondern eben dieses individuelle, eben ein Brunnen oder eben eine Bewässerungsanlage, damit das Gemüse besser wachsen kann und so Sachen. Aber auch natürlich ist es ein menschliches Ding, dass die Menschen vor Ort haben ja auch Träume und Ziele und Bedürfnisse. Und es ist ja menschlich, dass wir nach mehr streben. Ja, das ist ja das für die ja genauso. Man schaut nach links und rechts, was hat der Nachbar, was habe ich nicht. Das ist ja ein universelles Phänomen und deswegen, klar, also das stimmt, man darf das nicht romantisieren, stimme ich dir voll zu.
Das Spannende, das du es auch angedeutet hast und gesagt, das ist ja zu sagen, okay, es gibt so viel für uns dort zu lernen. Also das war auch so eine Erfahrung, die für mich völlig klar ist, sagen wir mal, wenn ich jetzt zum Beispiel in Äthiopien oder auch in anderen afrikanischen Ländern oder so, es ist nicht so, dass ich, wenn ich zurückgehe, das Gefühl habe, ich habe total viel da mitgebracht und denen beigebracht oder so ähnlich, die Menschen, die ich getroffen habe oder so, im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ich komme total bereichert nach Hause und ich habe total viel gelernt, was, glaube ich, also gerade auch in diesem Charity-Business, in das wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen weiter reingucken wollen, ja häufig eben andersrum ist. Nur dieses Machtverhältnis, ja, der weiße Mann sehr gerne auch weiß sozusagen, was notwendig ist und wir stülpen etwas über. Aber das eigentlich ist es doch auch für mich total andersrum. Meine Erfahrung ist andersrum. Wenn auf von diesen Reisen oder wenn ich mich aufhalte, dann in diesen Kontexten, dann habe ich das Gefühl, dass es mich total bereichert und dass ich total viel lerne. Das ist auf jeden Fall so meine Erfahrungswelt.
Mhm. Ja, aber leider denken nicht so viele so. Deswegen zeichnet ja auch euer Verein und eure Arbeit euch ja auch aus, weil ihr tatsächlich den Menschen auf Augenhöhe begegnet. Und das machen leider nicht viele.
Wie macht ihr das? Du hast gesagt, es gab das Eis in New York, vorher natürlich schon die Reisen nach Äthiopien, wo irgendwann das nicht mehr zusammenging. Und dann hast du ja auch gesagt, okay, ich mache jetzt diese großen Laufstegs nicht mehr. Ich kehre auf jeden Fall diesem Bestreben noch weiter, diese Topmodel-Karriere zu machen, ein bisschen den Rücken, auch wenn man jetzt, wenn man an deinem Instagram guckt oder so, sieht man schon, du machst ab und zu ja noch ein paar Jobs in dem Bereich. Du hast also auch vielleicht da jetzt offensichtlich auch einen gesunden Mittelweg gefunden, aber dein Schwerpunkt, der hat sich dann verlagert auf soziales Engagement, auf Nuru Woman und auf Nuru Coffee. Und vielleicht ganz kurz einmal eine Einführung. Was machst du da? Wie hat das angefangen und was genau ist das heute?
Also nachdem ich diesen einschneidenden Moment mit dem Eisbecher hatte und für mich beschlossen hatte, dass ich das nicht mehr machen möchte, wusste ich aber nicht, was ich machen will. Also ich war erstmal so, okay, was jetzt? Ich hatte ja die letzten 4 Jahre damit verbracht, im Flugzeug zu sitzen und habe die Schule abgebrochen, auch das noch, um Gottes Willen. Und wusste halt überhaupt nicht eigentlich mit mir anzufangen und habe mich erstmal sortieren müssen, herausfinden, was will ich, wo bin ich, wer bin ich, und losgelöst von der öffentlichen Projektion. Und es war ein Buch, was letztendlich, jetzt hört sich jetzt pathetisch an, aber wirklich mein Leben verändert hat. Das Buch hieß Start Something That Matters. Und ich hatte das Gefühl, das ist ein Buch von dem Gründer von Toms. Das sind so Schuhe, so Espronillo-Schuhe, wo quasi diesen One-for-One-Prinzip haben. Die produzieren ein paar Schuhe und spenden ein paar Schuhe an Menschen, an bedürftige Menschen. Und diesen Buch beschreibt er eben den Weg und seine Firmengründung, aber auch das Prinzip des Social Business, das ich bis dato nicht kannte. Und diese Zeilen, also quasi dieser Titel, Start Something That Matters, hat so bei mir was aufgelöst oder ausgelöst, dass ich mich komplett in die Thematik reingelesen habe, so Social Business. Und ich, plötzlich ist es so wie Gesetz der Anziehung, plötzlich sehe ich nur noch Social Business, plötzlich bin ich auf euch gestoßen, dann habe ich gesagt, da gibt es Viva con Agua und so, habe mich natürlich schlau gemacht, wie ihr das gemacht habt und dass ihr einen Verein gegründet habt und zusätzlich mit der Wasser GmbH. Das hat uns inspiriert, extrem inspiriert, aber auch andere Social Unternehmen, eben heute das zu tun, was wir machen, und zwar Nuru Coffee. Wir importieren Kaffee aus Kleinbauernkooperativen in Äthiopien und reinvestieren quasi mit dem Verkauf des Kaffees in Frauenprojekte, die keinen Zugang haben zum Kaffeehandel, weil nicht überall der Kaffee wächst. Und hierfür haben wir unseren Verein Nuru Women gegründet, der Frauen eben, die keinen Zugang haben, Mikrokredite gibt, sodass sie sich unabhängig von dem Kaffee ein eigenes Business aufbauen können. Und 50% unserer Gewinne fließen in Nuru Coffee rein.
Und, in Nuru Women.
Entschuldigung, in Nuru Women rein, genau. Danke. Und wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt zu Beginn von Kaffee, noch von Social Business und auch, wie man einen Verein gründet. Ich hatte Einblicke natürlich durch meine Arbeit bei Menschen für Menschen. Ich war auch im Kuratorium der Stiftung. Und aber das war wirklich Learning by Doing. Und wir haben viele, viele Fehler gemacht. Wir machen immer noch ein paar häufig hier und da. Aber wir wachsen mit jedem Jahr und auch mit jeder falschen Entscheidung, die wir gemacht haben. Aber es ist toll, weil wir etwas gefunden haben, was eben das alles vereint. Zum einen darf ich jetzt meine Öffentlichkeit sinnvoll nutzen, indem ich über Themen spreche, die einen Mehrwert haben und es nicht nur um mich geht. Zum anderen, das war mit unserer Motivation, ist Äthiopien, das Land unserer Eltern, von einer neuen Perspektive zu zeigen, eben weg von den klassischen Bildern von Armut, Dürre, Kinder mit Blähbauch und Fliegen in den Augen, hin zu eben der Vielfalt und Schönheit des Landes. Und da dachten wir uns, okay, was ist besser geeignet wie Kaffee? Wie kein anderes Heißgetränk wird so viel getrunken wie Kaffee. Und so ging eigentlich die Reise los.
Da steckt ganz viel drin, was du gerade gesagt hast. Nochmal ganz kurz, weil du vorher auch mal gesagt, dass das war so sinnlos oder so, und jetzt auch gesagt hat, endlich was, also zum einen, was sich auch verbinden lässt und beide Seiten integriert werden können und gleichzeitig, was eben nicht nur auf dich einzahlt, sondern sozusagen Mehrwerte hat. Ich möchte da ganz kurz einmal dranbleiben, weil für viele ist es ja so, ja toll, ich merke auch, dass es mir schlecht geht, und ich merke auch, dass ich nicht genau weiß, was ist denn jetzt mein Sinn und so weiter, aber wo finde ich denn den jetzt überhaupt? Und was sozusagen ist dieses Purpose-Ding? Was ist dieses That Matters? Ja, also mein Auto hat mich nicht glücklich gemacht, ja, dann probiere ich es mit dem Haus. Ist das jetzt das, was matters? Oder so? Also weißt du, was ist für dich so dieses ja, Material dieser Sinnstiftung, so, ne? Worin besteht das? Wie kann man sich dem nähern? Ich kann die Frage gar nicht richtig stellen, aber so ein bisschen dahin zu gucken, woraus besteht dieser Sinn?
Also ich glaube, in erster Linie ist es ein Gefühl. Es ist sehr, sehr individuell. Für jeden ist ja was anderes, etwas, was Sinn. Es kann für einen ist es etwas, also Achtsamkeit, ja, ist für jemand, das ist das, was einem Sinn erfüllt. Und man macht trotzdem einen 9-to-5-Job, den man nicht mag, aber trotzdem mit Achtsamkeit. Also wie auch immer, auf jeden Fall. Ich glaube, also jetzt habe ich das jetzt alles erzählt. Das hat sich jetzt sehr schnell und sehr schlüssig angefühlt. Aber das war ein Prozess von 6 Jahren, bis das überhaupt alles Form angenommen hat und dass es auch überhaupt funktioniert hat. Und dieses Purpose, woran ich mache das ja nicht allein, ich mache das zusammen mit meiner Schwester, ohne die ich das hätte niemals starten können. Ich glaube, bei uns war das, es hat uns einfach nicht losgelassen, dieses Thema. Es hat uns begleitet, beschäftigt, immer wieder, wieder gefunden, auch wenn wir 1000-mal das Handtuch werfen wollten, weil wir keine Ahnung hatten, wie wir das eigentlich starten sollten. Aber trotzdem war dieses Gefühl, nein, dieses Urvertrauen von wegen, nein, wir machen das jetzt. Auch wenn wir, also zu wissen, das ist der richtige Weg. Also es ist tatsächlich schwierig, in Worte zu fassen, aber ich glaube, dass man das selber insgeheim weiß. Und das kann auch niemand für einen anderen benennen oder auch entscheiden. Das ist etwas, ganz ehrlich, ich hatte so viele Zweifel und mir haben auch so viele Menschen gesagt, dass es Quatsch ist. Und wie ihr Kaffee, so hä, warum? So warum glaubst du, dass du das machen kannst? Und also viele Steine wurden uns auch auf dem Weg, wie gesagt, Steine wurden uns gelegt, aber trotzdem dieses Urvertrauen zu haben, das wird schon funktionieren und das ist der richtige Weg, auch wenn es nicht funktioniert. Also wir machen es ja nicht, natürlich ist es das Ziel, dass es möglichst vielen Frauen dadurch unterstützt wird, aber unser Ziel war nie, dass wir jetzt ein Riesenunternehmen gründen und das dann verkaufen und so, das war ja wir haben immer gesagt, der Weg ist das Ziel. Und wenn wir eine Person davon überzeugen können oder eine Person darüber erzählen können, dann haben wir schon mehr erreicht, als wenn wir niemandem davon erzählen oder und so. Und das hat uns immer, glaube ich, überhaupt angetrieben, weiterzumachen. Aber es ist tatsächlich, wie du sagst, nicht einfach, das zu benennen. Aber ich glaube, das ist ein Gefühl.
Für mich ist es ja so, hat das was damit zu tun, eben wegzukommen von diesem, was du auch sagst, möglichst größere Firma, damit ich es verkaufen kann und dann werde ich reich, so, ne? Aber es geht eigentlich um mich, sondern eben zu sagen, die Frauen sollen damit unterstützt werden, also auch die Motivation, etwas für andere zu tun. Ich glaube, das ist für mich auch so ein Schlüssel, neben den Sachen, also gemeinsam was machen und auch drauf vertrauen auf die eigene Wahrheit und diese Leidenschaft da drinne und so auch, glaube ich, weg von diesem Egoismus. Also das sind vielleicht so Zutaten, die da so drinstecken, ne?
Ja, absolut. Und man merkt natürlich, das eigene Ego ist so groß und auch immer präsent. Und es ist ganz wichtig, dass man weiß, es geht nicht um einen selbst. Und oftmals hilft das. Also mir hat es sehr geholfen zu wissen, ich mache das nicht für mich. Weil wenn es nach mir gehen würde, es ist nicht einfach, ein Unternehmen zu gründen. Ja? Es macht auch nicht immer Spaß. Und der einfache Weg wäre gewesen, ich hätte einfach meine Modeljobs weitergemacht, gut Geld verdient und that's it. Aber dadurch, dass ich das zurückgeben wollte und Sally und ich dem Land unserer Eltern was zurückgeben wollten und auch wollen, das hat auch dazu beigetragen, ja. Das stimmt.
Ich sehe, die Zeit rennt. Oh Gott, wie sollen wir all diese Sachen, die wir noch da besprechen können? Ich glaube, wir brauchen eine zweite Folge. Aber
tut mir leid, ich rede auch so lange. Ich komme nicht auf den Punkt. Ich komme nicht auf den Punkt.
Das hört man wahrscheinlich alles schon raus.
Und dann, ja, das stimmt.
Nee, ich versuche trotzdem, dann gehen wir jetzt mal trotzdem eins weiter. Und zwar, du hast es, wenn du so erzählst, ne, Neuro Women, Neuro Coffee, ich weiß gar nicht, was zuerst gegründet worden ist oder so. Wenn du es erzählst du immer vor allem vom Kaffee, sozusagen für die Initiative oder so, ne? Also es ist erst irgendwie dieser Business-Teil, der Social-Business-Teil und das Produkt, was du nach vorne stellst, um sozusagen das andere zu unterstützen. Und da sind wir in so einem generellen Verhältnis zwischen diesem Charity-Ding, ja, und so Spenden und man schickt Geld, man schickt Geld in Projektgebiete und auch durchaus nicht ganz unproblematisch. Es gibt ja auch Leute, die sagen, muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man Leute nicht abhängig macht. Und das ist eben häufig auch dieses alte Klischeebild von dem armen Afrika und so weiter und so fort, dem Kind auch mit der Fliege im Auge, was du auch gesagt hast. Mhm. Also so dieses Charity-Ding, so, ne? Und auf der anderen Seite so dieses Social-Business-Ding, ich bin jetzt ja auch schon wertend, ne? Was vielleicht eher eine Augenhöhe, was eine eigene Motivation, was irgendwie sozusagen vor Ort wirklich Initiative fördert und eben nicht so eine Abhängigkeit schafft. Jetzt habe ich es eigentlich schon fast vorweggenommen, aber so ein bisschen, du stellst das Social Business auch sehr stark immer als erstes so ins Schaufenster. Wie siehst du dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Sachen und so? Und ist für dich, ich meine, du hast auch mit Menschen für Menschen zusammengearbeitet, ja, vielleicht auch eine Organisation, Karl-Heinz Böhm, die ganze Geschichte, Wetten, das und so weiter. Das heißt, du hast ja auch Einblick. Wie schätzt du das so ein, auch vor Ort in der Realität so? Was ist der Unterschied zwischen dem einen, diesem Spenden-Charity-Ding und diesem Social-Business-Ding? Wie guckst du da drauf?
Also wir intern, also im Team, das ist ganz, ganz oft, diskutieren wir auch, weil es ist echt schwierig, da eine Balance zu kriegen. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich immer nur das Social-Business im Vordergrund stellen, ohne natürlich die Arbeit von Neuro Women, eben die Vergabe von Mikrokredite und die Unterstützung der Frauen nicht außen vor zu lassen. Aber es ist nämlich, wir haben bewusst ein Social Business gegründet und zuerst Neuro Coffee gegründet und dann unseren Verein, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht noch eine Organisation sein. Weil das ist ja das Prinzip, das Social Business ist ja das, man durch wirtschaftliches Handeln Gutes tut. Und natürlich ist es oftmals tricky, weil man schnell sagen kann, das Soziale ist ja nur das Greenwashing für das Produkt. Ja? Man will ja eigentlich nur das Produkt verkaufen und macht gleichzeitig nebenbei was Gutes. Das ist aber falsch. Beim Social Business ist das Wirtschaftliche ist dem Sozialen untergeordnet. Also es geht in erster Linie, dass man eben eine nachhaltige Wertschöpfungskette hat, dass man nachhaltig, ökologisch, aber auch ökonomisch so gut wie möglich handelt, sodass dem Ursprung, also unseren Partner vor Ort, erstens ein existenzsicherndes Einkommen sichert, aber gleichzeitig wollen wir damit auch zusätzlich was Gutes tun und haben nur, also unser Verein haben wir im Grunde nur gegründet, damit wir das rechtlich auch alles abwickeln können, weil wir können ja nicht einfach, eigentlich ist es so entstanden, jetzt schweife ich wieder ab, aber ich glaube, es ist wichtig, damit man es versteht. Wir haben Neuro Coffee gegründet und haben schon angefangen, Kaffee zu verkaufen und plötzlich hatte ich einen Kosmetikpartner, der mit mir zusammengearbeitet hat und fand das ganz toll, mein Projekt, und ich denke, es ist kein Projekt, es ist ein Unternehmen, just by the way, fanden die ganz toll und würden das gerne unterstützen und Geld spenden. Da habe ich gesagt, erstens, als Unternehmen dürfen wir kein Geld annehmen. Zweitens, wenn ihr uns wirklich helfen wollt, kauft Kaffee, denn damit unterstützen wir die Frauen. Und dann haben wir, aber natürlich sind wir nicht blöd und sagen nicht Nein zu Geld und haben halt in unserem Verein gegründet, aber merken natürlich, dass viele lieber klassisch Geld spenden wollen und das eigentlich aber nicht unsere Idee war, weil sonst sind wir einfach eine NGO. Und das ist was, was wir merken, dass es halt echt schwierig ist oder sehr viel Arbeit kostet, den Leuten noch zu verdeutlichen, dass man eben weg von dieser Abhängigkeit einer Spende geht, sondern eben durch ein wirtschaftliches Handeln eben auch Arbeitsplätze schafft, den Leuten vor Ort, den Menschen, den Bauern vor Ort auch einen Absatz sichert, so mitgeholfen wird. Weil dieses Spendenprinzip ist leider wirklich eben, wie du vor anfangs gesagt, wie du schon gesagt hast, noch sehr veraltet. Das ist sehr dieses, oftmals auch stellt man sich über die Leute, auch wenn man es gar nicht böse meint, aber ich aus den Industrieländern oder ich aus dem Westen habe den Armen, Bedürftigen eine Spende gegeben. Ach, ich bin so toll. Oftmals spendet man ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die Motivation einer Spende ist nicht immer selbstlos. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und das war eigentlich auch mit ein Gedanke, warum wir überhaupt nur gegründet haben, aber es ist und bleibt schwer, weil wir merken, es ist leichter, an Spendengelder zu kommen, tatsächlich, als die Unternehmen dazu zu überzeugen, dass sie sich umstellen auf nachhaltige Produkte, auf einen Handel auf Augenhöhe, sodass dem Ursprung tatsächlich geholfen wird und Arbeitsplätze geschaffen wird, sondern das ist immer noch dieses ursprüngliche Gedanke, man spendet und man schmückt sich damit und das ist ja nichts Verwerfliches, will ich gar nicht sagen, aber wir haben uns eben bewusst für einen anderen Weg entschieden.
Das ist ja, also apropos Motive zum Spenden und so, ne? Wir haben ja auch einen langjährigen Partner, Welthungerhilfe, die ja auch schon seit über 50 Jahren existieren und so weiter, die auch insgesamt für uns auch in dieser Branche, muss man das ja auch nennen, durchaus Best Practice sind und gute Projekte machen, wirklich toll motivierte Leute, haben auch internationale Teams und so weiter und so fort. Trotzdem sind wir mit dem ja auch in Austausch auf verschiedener Hinsicht und auch selbst die Welthungerhilfe nutzt ja heute auch noch immer hin und wieder und hat das bis vor kurzem auch immer noch mal getan, Bilder, wo sie auch kritisiert werden für, weil eigentlich Unterstützer sagen, wir dachten, wir sind darüber vielleicht schon hinweg. Es war eine Kampagne, die hieß Esst reicht und die ging jetzt auch noch mal ein paar Jahre. Und dann haben wir auch da mit dem Marketingverantwortlichen zu dem Zeit dann darüber gesprochen und sagen so, ja, das ist ja wieder ein bisschen ein Rückschritt, wenn man so will. Davor habt ihr doch noch freudvollere, liebevollere Bilder gezeigt und jetzt eher noch mal wieder sozusagen diese Tränendrüse und diese klassische Kommunikation, ja, mit Es reicht und eher diesen armen afrikanischen Kindern, sage ich jetzt mal pauschal, weil das ja dann auch so pauschalisiert auf so DIN A1-Plakaten an der Autobahn oder wo auch immer an der Straße hängt und so. Und es ist halt einfach so, die testen das ja auch alles ganz genau, ne? Und was wirkt und so. Und das ist dann einfach tatsächlich so, dass ja in der deutschen Gesellschaft halt, wenn man da so vorbeifährt, dann sieht man das ganz kurz, eine Werbenachricht von vielen anderen. Und um die Leute wirklich zum Spenden zu bringen, ist das, was eben funktioniert. Das ist das, was wirksam ist. Das heißt, in diesem Massenspendenmarkt in Deutschland sind diese klassischen Bilder eben die am ehesten die Menschen zum Spenden bewegen. Also das vielleicht auch mal als Hintergrund, warum hat sich das so festgesetzt? Weil es tatsächlich sozusagen auf der breiten Bevölkerungsmassenwerbungsebene einfach am besten funktioniert. Von daher ist es dann gar nicht nur allein die Schuld, wenn man so will, oder die Verantwortung nur alleine der Hilfsorganisation, sondern ja auch dann irgendwie die Verantwortung der Spender zu sagen, also eben nicht nur spenden, wenn diese klassischen Bilder transportiert werden, sondern auch sich auf vielerlei Hinsicht oder auch auf anderen Motiven dann irgendwie da Spenden dann auch locker zu machen oder sich eben sozial zu engagieren und so.
Ja, aber ich weiß so, es ist so ganz interessant, weil ich habe ja jahrelang für Menschen ja Fundraising betrieben. Ich war bei öffentlichen Veranstaltungen, im Fernsehen, habe über die Organisation gesprochen und über die Bedürftigkeit der Menschen, wie arm die sind und die weiten Wege und all das und die gehen müssen, um Wasser zu schleppen und all das. Und mir haben gerade viele Äthiopier haben mir immer gesagt, Sarah, es ist toll, was du machst, aber wir sind so viel mehr als das. Und ich habe es nicht verstanden am Anfang, weil ich habe mich natürlich angegriffen gefühlt, weil es war ja eine Kritik. Und ich war so, hä, wie meinst du das? Und dann haben die gesagt, ja, man befeuert eben das Klischee des immer armen, ewig bedürftigen Afrikaners. Und das ist halt, das wollen die Menschen nicht. Die wollen nicht immer so gesehen werden. Und das habe ich erst mit der Zeit verstanden, was es auch für die Bevölkerung bedeutet, immer dieses arme, bedürftige Land zu sein oder Person zu sein, weil man schert der Menschen über einen Kamm. Und deswegen haben wir oder versuchen wir mit Nuru Women in der Kommunikation immer die starken, stolzen Frauen zu zeigen. Die Frauen, die durch einen Kredit, eben keine Spende, sondern einen Mikrokredit, dass sie alle wieder zurückzahlen müssen, was sie schaffen, und dieses, das ist ja auch psychologisch gesehen, dass sie einen Kredit zurückbezahlen, das macht sehr viel mit ihnen aus, weil sie wissen, sie haben ihren Wohlstand oder sich selbst erarbeitet, müssen keine Almosen. Und das und da merken wir auch, dass aber das ankommt. Es braucht. Natürlich ist es so, warum soll ich jemanden unterstützen, dem es gut geht? Ja, das ist zieht natürlich nicht so wie jetzt jemand wie ein kleines Kind mit Fliegen in den Augen und sagt, ich habe Hunger. Aber man muss ja eigentlich einen Wandel, dieses Bestärken unterstützen. Aus eigener Kraft heraus. Man sagt ja immer Hilfe zur Selbsthilfe. Was bedeutet das, ja?
So leicht gesagt immer.
Ne? Ist immer so leicht gesagt, ja, richtig. Aber im Grunde sollte es ja darum gehen, dass man den Menschen befähigt, aus eigener Kraft heraus etwas zu schaffen. Und das sollte eigentlich wert sein, zu unterstützen. Und das sollte eigentlich auch reichen. Und eben nicht diese Klischeebilder. Und es braucht Zeit, aber ich glaube auch, dass die neue Generation, der aufgeklärten Generation, das schon sehen und auch verstehen und auch das unterstützen wollen. Und das war auch Menschen für Menschen, die auch und die unsere Implementierungspartner sind, mit denen ich ja seit vielen Jahren auch aktiv zusammengearbeitet habe, es war auch mit ein Grund, wo ich gesagt habe, man muss in Richtung Social Business gehen, man muss das Spenden umdenken, weil das kann auf Dauer nicht die Lösung sein. Und schon gar nicht, wenn Organisationen davon abhängig sind.
Ja, also dieses Hilfe zur Selbsthilfe oder auch Augenhöhe, das ist halt tatsächlich immer relativ schnell dahingesagt, und dann muss man doch nochmal genauer hingucken, ist es in den Projekten dann auch oder ist es dann in der Realität wirklich auch umgesetzt. Aber diese grundsätzliche Haltung von, es geht halt um Partnerschaft, es geht halt um Kooperation, es geht halt darum, und das sieht man ja bei, dass halt da es kein Machtgefälle gibt oder der eine betteln muss und der andere der noble Spender ist und so, diese ganze Dynamik weitestgehend aufzulösen, wenn es auch nicht immer 100% möglich ist, aber das irgendwie zu versuchen. Und das ist ja dann auf beiden Seiten bei euch vertreten. Ne? Auf der Kaffeeseite sagen, hey, das sind Leute, die arbeiten hart. Ich meine, Kaffeeernte, ich habe noch gar keine selber miterlebt, kenne das nur von Filmen oder so. Das ist ja richtig, richtig harte Arbeit, und die wird einfach auch bezahlt und entlohnt, und das ist sozusagen ein wirtschaftlicher Kontext, der da stattfindet, aber auch mit den Mikrokrediten, wo ja auch nicht den Frauen dann irgendwas vorgesetzt wird, wo man sie eigentlich befähigt, ihre eigenen Ideen auch umzusetzen und sie dabei unterstützt. Also das findet sich ja dann bei euch auch tatsächlich in beiden Seiten total wieder, diese Eigeninitiative zu stärken.
Ja, das versuchen wir, aber es ist auch noch ein langer Weg. Und also dazu muss ich auch sagen, es hat geholfen, eben andere, also wir konnten auch nur lernen, was haben andere gemacht, was können wir abgucken, was können wir besser machen, was können wir vielleicht noch nicht so gut. Und ich glaube, dass es gerade so wichtig ist, dass junge Unternehmen, junge Social Businesses sich zusammentun. Und auch so, weißt du noch, als ich habe dir, also das ist, glaube ich, für die Zuhörer auch interessant, ich habe dich auf Instagram angeschrieben, ob du mir Tipps geben kannst, weil ich nicht weiß, wie ich gewisse Sachen machen kann. Und so ist unsere Freundschaft entstanden. Aber ich glaube, so ist es halt auch wichtig, also dass man Synergien schafft und sich austauscht und das, was man gelernt hat oder Schritte, die man voraus gegangen ist, dass man das auch weitergibt. Und deswegen finde ich auch super, dass du deinen Podcast machst und dass man da viel mehr ein bisschen reintauchen kann und so Einblicke bekommt.
Bester Workshop aller Zeiten mit Sally und dir bei euch in Berlin in eurer Küche. Ich meine, das ist auch einfach nochmal wichtig zu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass du da so der Grüß-August oder die Grüßt-Augustin bist, sondern Sally und du, das ist ja auch so schön, dann zwei Schwestern zu sehen, die das einfach gemeinsam komplett rocken. Also nicht nur so in der Öffentlichkeit ein bisschen Werbung dafür machen, sondern ihr verdammt nochmal verpackt den Kram und überlegt euch, wie man das jetzt verkaufen kann und habt euch um den Import gekümmert und. Also das ist euer Ding und das finde ich auch nochmal wichtig, den Leuten zu sagen, dass es eben nicht nur was ist, wo du Werbung für machst, sondern gerade Sally und du, ihr seid da knietief in diesem Geschäftsmodell drinne und rockt die Scheiße fett sozusagen.
Das ist schön. Danke, dass du es auch nochmal sagst, weil es ist tatsächlich so, ich habe schon so oft gesagt, ey, ihr habt echt super Marketing-Leute, die Idee ist spitze, haben die gut gemacht. Wo ich denke, was für Marketing, Leute, wie bitte? es ist natürlich leicht, es sind natürlich die Klischees, worüber wir anfangs gesprochen haben. Das wird mir leider nie los, dass man immer nur schönes Beiwerk ist, aber dass man das tatsächlich selber vielleicht umgesetzt hat, das ist unmöglich, kaum zu glauben. Also deswegen danke für die Klarstellung.
Ja, genau. Wir haben da ja dann auch immer wieder darüber nachgedacht, kann man noch mal vielleicht noch mehr irgendwie mal kooperieren oder sowas oder so. Und in unserem Kopf war natürlich dieses ganze Kaffeethema auch immer schon mal sozusagen, in meinem Hinterkopf, spätestens seit ich dann euch kennengelernt habe, wo ich dachte, oh, wie geil, was ein tolles Produkt und wie toll. Natürlich gibt es ja auch zum Beispiel auch noch andere Hersteller, auch nachhaltige, das sind ja, also ne, ich finde immer so Konkurrenz ist 80er, also es sind ja auch irgendwie Mitstreiter, die das dann gut machen oder so, zum Beispiel Coffee Circle oder auch andere und so.
Auch die
sind
ja
Freunde, sind gut.
Genau,
die sind,
da gibt's dann natürlich auch so, ja, aber auch die ja, wo ich dachte, so, ah ja, interessant, die arbeiten auch mit der Welthungerhilfe in Äthiopien und so weiter und so fort. Und da sind wir ja immer dann wieder, warum wir das noch nicht so richtig voll angefasst haben, war ja tatsächlich immer dieses auch sehr pauschal gefasste, eine Tasse Kaffee braucht halt 120 Liter Wasser und deswegen könnten, wenn Viva con Agua jetzt irgendwie mit einem Kaffee was zusammen macht, dann könnten Leute sehr schnell auf die Idee kommen zu sagen, ihr bringt Wasser, ihr bringt Kaffee aus nach Deutschland und dann verbraucht ihr das Wasser also in Äthiopien und wir trinken den Kaffee hier oder so. Ja, also dieser Fußabdruck, dieser virtuelle Wasserfußabdruck, der da drinnen steckt. Und ich teile jetzt einfach die Idee, ich bin ein großer Freund von kollektiv entwickelten Ideen und Ideen gehören auch geteilt, wir haben es bis jetzt noch nicht hingekriegt, wenn es jemand da draußen hinkriegt, ich finde die Idee eines wasserneutralen Kaffees super gut, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, weil man natürlich erstmal die Produktion wasserfreundlich machen muss und dann muss man vielleicht noch das, was übrig bleibt an Wasserfußabdruck, dann auch nochmal kompensieren. Wie geht so eine Wasserkompensation? Man kennt das ja aus der CO2-Kompensation, bei Wasser gibt es das noch gar nicht. Aber das müsste man alles so ein bisschen entwickeln. Finde ich eine super spannende Idee. Wir haben die nur leider schon seit 10 Jahren und kriegen sie nicht auf die Reihe. Deswegen hier einmal raus für alle, wenn jemand es auf die Reihe kriegt, einen wasserneutralen Kaffee zu machen oder uns dabei zu helfen, einen zu machen. Voll gut. Aber wie dem auch sei, die Frage vielleicht da jetzt kurz einmal anschließend, wie ist denn das konkret in Bezug auf Wasser vor Ort? Der Podcast heißt ja Water is a Human Right, wir sind eine Stunde vergessen darüber zu reden, vielleicht nochmal so gegen Ende doch auch das Thema nochmal aufgegriffen. Wie ist die Wasserversorgung vor Ort? Also wie ist das in der Community, wo der Wasser auch hergestellt wird oder auch bei der Neuro-Women Community, wie wird das mit dem Wasser dort gehandelt, wie ist grundsätzlich die Trinkwasserversorgung und auch, wie stellt sich das bei euch da so im Anbaugebiet dar? Hast du irgendwie das Gefühl, dass der Wasser, die Wasserkrise irgendwie verstärkt oder wie sieht es konkret in der Produktion aus? Gibt es da einfach genug Regen und ist es in Ordnung? Also vielleicht da mal ganz kurz einen Einblick, vielleicht gegen Ende unseres wundervollen Gesprächs jetzt nochmal. Der Blick aufs Wasser in Äthiopien.
Ja, also es ist natürlich so, dass dass die Wasserknappheit in Äthiopien da ist. Also obwohl jetzt mit dem Nil und dem Staudamm, naja, ist das eine andere Sache. Aber grundsätzlich ist Zugang zu Wasser nicht überall vorhanden. Und das ist wichtig, eben dass Organisationen vor Ort Brunnen bauen, vielmehr aber, dass ihnen beigebracht wird, wie so ein Brunnen gewartet wird und wie sie damit umgehen. Aber in der Kaffeeproduktion ist das so, dass natürlich schon nicht wenig Wasser verbraucht wird. Und wir uns auch immer dieser Frage gestellt haben, wie schafft man eben, wir haben uns nie gefragt, wasserneutral, aber zumindest eben auf eine Alternative zu gehen, um das besser zu machen. Und es gibt Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Natural Coffee, wo weniger Wasser verbraucht wird, im Sinne, weil eben, jetzt werde ich ein bisschen nerdy, quasi die Kirsche mit, also die Bohne mit dem Fruchtfleisch sonnengetrocknet wird und nicht vorher enthäutet wird und dadurch viel Wasser eingespart wird. Das ist auch eine Methode, wo viele Farmer ihren Kaffee auch zubereiten, weil sie eben keine Washing Station haben, wo sie ihren Kaffee enthäuten können. Aber das ist etwas, wo wir uns auch immer mehr reinlesen, wo wir hoffentlich da auch nochmal mit euch tiefer reingehen und gucken, wie wir das auch noch optimieren können.
Ich finde, wir haben über ganz viel gesprochen. Ich habe da auf meinem Zettel theoretisch noch ganz viele andere Themen und so. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich würde vielleicht an der Stelle die Zeit nutzen, um Danke zu sagen für deine Zeit. Und bin auch total gespannt, wie das alles weitergeht. Gerade in Bezug auf Äthiopien, Kaffee und vielleicht wasserarm und so weiter und so fort, werden wir sicherlich auch gemeinsam mit Sally weiter sprechen, um zu schauen, wie wir vielleicht auch ja Kooperation, Zusammenarbeit, was ja für uns auch sehr, sehr wichtig ist, auch vielleicht wirklich konkretisieren können für die Zukunft. Und wenn wir da schlaue Ideen haben, dann werden wir das sicher auch mit den Hörern hier teilen. Von daher, ja, ich glaube einfach danke, Sarah, dass du mitgemacht hast. Danke für alles, was du tust und danke dafür, dass du so eine inspirierende Person bist. Ja, danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fand, das war eine super erste Folge. Hast du gut gemacht. Mir hat es gar nicht gemerkt, dass es die erste Folge war. Und ich bin mir sicher, es bleibt spannend und ich hoffe, dass wir wieder zusammenkommen und vielleicht bei einer neuen Folge vielleicht auch schon was verkünden können. Who knows? Die Zukunft wird es zeigen. Also vielen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Boah, das ging ganz schön schnell. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Und deswegen habe ich auch was vergessen, nämlich darauf hinzuweisen, dass jeder, der sich einsetzen will dafür, dass Wasser ein Menschenrecht wird, kann das tun auf waterisahumanright.de oder auch auf change.org und sich eintragen in unserer Petition, die wir dem Entwicklungsminister vorlegen wollen und uns gemeinsam einsetzen, eben, dass Wasser auf der ganzen Welt ein Menschenrecht ist. Natürlich könnt ihr auch Viva Con Agua unterstützen, be part of the family, werdet einfach Fördermitglied und vor allem kauft Nuru Coffee. Ich lasse mir auch gleich einschmecken. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bleibt gesund.
This is Viva Con Agua. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.